Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Das Internet ist kaputt. So hat es Sascha Lobo vor mehr als 4 Jahren verkündet, wenige Monate nach dem NSA-Skandal. Das Netz habe sein Versprechen nicht halten können, Heilsbringer der Demokratie und der Befreiung zu sein.
In den folgenden Jahren stimmten dann immer mehr Internetpersönlichkeiten in das Lied ein. Das Internet würde als Kontrollinstrument missbraucht und die freiheitliche Gesellschaft untergraben.
Ja, und nach wie vor machen sich die Vordenker des Netzes Sorgen. Dave Weiner, amerikanischer Computerpionier und ein Star des Silicon Valley, postete vor wenigen Tagen auf Twitter und auf seinem Blog:
Wir sollten einen Club der wütenden Internetbegründer ins Leben rufen und darüber diskutieren, was zur Hölle hier passiert und wie wir den Leuten erklären, wie schön es unter diesem ganzen Mist aussieht, mit dem uns die großen Internetfirmen zuschaufeln.
Und da haben wir uns gefragt, warum ist Dave Weiner gerade jetzt dieser Idee zu dem Tweet gekommen und nicht vor 5 Jahren? Also haben wir mit ihm in seinem New Yorker Apartment, und das kann man ganz gut hören im Hintergrund, geskypt und ihn genau das gefragt.
Well, I mean, it's just a name because this whole idea of watching the internet disintegrate in front of our eyes.
Es ist nur ein Name. Diese Vorstellung zuzuschauen, wie sich das Internet vor unseren Augen auflöst, ist kein neues Gefühl. Es ist ein allmählicher Prozess gewesen, die Veränderungen im Internet in den Griff zu bekommen. Ich meine, der Name war eine Art Scherz, wie dieses Spiel Angry Birds. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland spielt. Man stelle sich vor, die Angry Birds sind einfach sehr verärgert. Es ist wie das Gefühl in den frühen Jahren. Das Internet entwickelte sich Ebene für Ebene. Es gibt viele Leute, die sich selbst als Begründer des Internets sehen. Doch viele Dinge werden kommerzialisiert. Unternehmen steigen ein und übernehmen Plattformen, die einst offen und frei waren. Diese Eigenschaften verschwinden generell. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Facebook ist an die Stelle von Blogs getreten. Doch Facebook besitzt nicht die wichtigsten Eigenschaften, die das Internet besitzt. Es erlaubt keine richtige Verlinkung, keinen Hypertext. Deine Posts haben keine Titel. Man kann keine Podcasts integrieren. Das hört sich nach kleinen Dingen an, aber es waren große Errungenschaften, die sie von vorangegangenen Medien unterschieden haben. Es wird ein Tag kommen, wenn er nicht schon da ist, da erzählst du einem jungen Menschen über Hypertext oder Verlinkungen und sie werden dich fragen, was ist das? Das Problem ist bereits da. Es scheint ein kleines Problem zu sein, aber der Fakt, dass Facebook vom Rest des Internets isoliert ist und weil Facebook auch so mächtig ist, bedeutet es, dass das Internet abgeschnitten zu sein scheint von all dem, was auf Facebook passiert. Google macht etwas, was sich zunächst harmlos anhört, aber große Auswirkungen hat auf das Netz. Sie versuchen, das alte Übertragungsprotokoll des Netzes, das HTTP, loszuwerden. Das, was vor der URL steht. Aber der Großteil des Netzinhalts wird durch das HTTP bedient. Wenn das aber verboten wird und sie das durchbringen, kann man auf das alte Netz nicht mehr zugreifen. Es wird alles abschaffen, was wir geschaffen haben. Du hörst Menschen sagen, naja, das ist eben die Technologie. Alles verändert sich schnell. Man braucht das Alte nicht mehr. Das ist wie, als würde man in eine Bücherei gehen und alte Bücher verbrennen, die vor 2000 geschrieben worden sind. Das wäre schrecklich. Sowas würden wir nie tun. Sowas dürfen wir nie tun.
I mean, that would be on its face, would be, you know, awful, right? We would never do that.
Ist Ihr Hauptärgernis damit, dass es diese großen Firmen überhaupt gibt und dass sie damit viel Geld verdienen? Oder ist Ihr Hauptärgernis damit, dass diese Firmen eben einen eingezäunten Garten sozusagen errichten, in dem die Nutzer und die Inhalte eingesperrt sind und nicht mehr raus können?
Well, I don't begrudge them making money. I think making money is a good thing.
Ich missgönne ihnen nicht, dass sie damit Geld verdienen. Geld verdienen ist ja etwas Gutes. Aber es gibt einen ethischen Weg, dies zu tun und mit einer größeren Vision. Und es gibt einen kurzsichtigen Ansatz, wie der von Kapitalisten, die unter keiner Kontrolle stehen. Diese werden die Welt zerstören. Ich führe mal ein Beispiel an. Ich lebe in Manhattan, in New York City. Hier gibt es mitten in der Stadt einen Park, den Central Park. Der ist groß und wunderschön und es gibt Bereiche im Park, da fühlt man sich wie auf dem Land, obwohl man inmitten einer Großstadt ist. Die Regierung von New York hat vor einigen 100 Jahren entschieden, dieses Stück Land zu bewahren. Ich bezweifle nicht, dass Unternehmen versucht haben, in dem Park Geschäftshäuser zu erbauen. Aber man hat sie daran gehindert. Und das Ergebnis ist, die wertvollsten Immobilien in den USA befinden sich um den Central Park. Was ist also der Sinn, ein großartiges Internet zu erschaffen, wenn es keinen Grund gibt, dorthin zu gehen? Facebook ist kein schöner Ort, schon allein, weil sie das Leben daraus gezogen haben. Alles dient nur dazu, ihre Anzeigenkunden zu beliefern. Und Menschen werden es merken und wir werden mit nichts dastehen. Es ist wie mit der Ölindustrie, die massive Ölverschmutzungen zu verantworten hat und die Umwelt in Alaska und die Küste Kaliforniens zerstört haben. Also wurden Gesetze erlassen, um das zu verhindern. Ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was wir vom intellektuellen Leben erwarten. Wollen wir eine Ödnis, die unkontrollierten Kapitalismus erschafft, oder wollen wir etwas Menschliches? Wir müssen sie ja nicht abschaffen. Wir haben Disneyland, aber wir haben auch den Grand Canyon.
I don't think you have to sacrifice them. I think they can. I mean, we have Disneyland, right?
Also
Disneyland exists, but we also have the Grand Canyon.
Ja, also können wir uns eigentlich immer noch entscheiden, ob wir also Disneyland oder Grand Canyon wollen oder ob wir vielleicht auch beides irgendwie hinkriegen. Wir sprechen gleich noch weiter mit Dave Weiner. Dann geht es um die Rolle von Journalisten bei der Entwicklung des Netzes.
Vorher gibt es noch Musik, die auch fast was Disney-Heftiges hat. Wie frisch geputzte Zähne sollte sein. Mit dieser seltsamen Metapher spielt zumindest der New Yorker Produzent Bureaucratic, der bekannt ist für seine Elektropop-Sounds. Die Cover der aktuellen Download-Singles des Amerikaners sind geschmückt mit Illustrationen einer Tube Zahncreme und einer Flasche Mundwasser. Ob die Musik wirklich so frisch ist, das werden wir jetzt mal hören. Extra Fresh heißt der Track von Bureaucratic. Extra Fresh von Bureaucratic hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur.
Das Internet ist fest in der Hand der Konzerne. Der ursprüngliche Gedanke eines freien, demokratiefördernden Netzes wird zunehmend untergraben. So auch die Haltung des Internetvordenkers Dave Weiner.
Im Zusammenhang mit dem Cambridge Analytica-Skandal sieht Weiner, von dem wir gerade schon eine Hälfte des Interviews gehört haben, eine Mitschuld bei den Journalisten. Sie hätten ihre Rolle falsch verstanden und sich verhalten wie Cheerleader, die alles, was die Tech-Elite wolle, abgefeiert haben.
Und in diesem Zusammenhang spricht Weiner auch über APIs, Application Programming Interfaces, sogenannte Programmierschnittstellen. Und diese Schnittstellen ermöglichen es, Daten zwischen Programmen und Plattformen automatisch auszulesen und weiterzuverarbeiten, wie es zum Beispiel Cambridge Analytica in Facebook-File mit den Daten getan hat.
Das ist natürlich ein Skandal. Es gibt auch normale Anwendungsfälle, zum Beispiel die Authentifizierung über Facebook oder andere große Plattformen. App-Anbieter verzichten dabei auf ein eigenes Login und lassen die Benutzer sich dann eben über Facebook oder die Plattform einloggen. Aber wir wollten dann von Dave Weiner wissen, was haben denn nun die Journalisten mit all dem zu tun? Was haben sie falsch gemacht und was würde David Weiner eigentlich von ihnen erwarten?
Journalism isn't supposed to be a cheerleader.
Journalisten sollten keine Cheerleader sein. Nach meiner Meinung sollte Journalismus die Menschen repräsentieren. Sie sollten im Interesse der Menschen handeln. Es gibt diesen Wandel im Journalismus. Facebook hat sich von einer schönen, magischen Idee wegentwickelt. Cambridge Analytica wäre vor 8 Jahren eine neue Geschichte gewesen. Aber heute ist es keine neue Geschichte. Die neue Geschichte lautet, der Journalismus hat keine Fragen gestellt. Sie haben nicht herausgefunden, was andere Unternehmen mit den Features, die Facebook eingeführt hat, anstellen können. Ich denke, wenn du ein Journalist bist und du weißt nicht, was eine Programmierschnittstelle ist, solltest du deinen Job kündigen, weil du dir keine Gedanken machst und deinen Job nicht machst. Die ganze Welt des Internets wurde um APIs erbaut. Sie sind jetzt in jedem Bereich unserer Wirtschaft. Die Präsidentschaftswahlen wurden mit Hilfe von APIs gewonnen. Die meisten Journalisten und auch viele Menschen wissen nicht, was das ist. Es ist schwierig zu sagen, die Menschen sind daran schuld. Sie vertrauen ja nur den Journalisten.
It's hard to say the people are at fault. They're trusting the journalists.
Es gibt einige Vorhersagen, was die Zukunft des Webs betrifft. Evgeny Morozov zum Beispiel erwartet, dass die Zeit der kostenlosen Services bald vorbei sein könnte, weil die großen Unternehmen unsere Daten nicht mehr benötigen. Aber er hat auch eine Idee, was man machen könnte. Und zwar sagt er, die Menschen sollten ihre Daten selbst besitzen und dass die Gesellschaft die Kontrolle über diese Daten haben sollte. Was halten Sie von dieser Idee? Ist das eine Lösung?
Well, he's got a good point. People still think that there's something to protect, but they're being warned a little bit late.
Ich finde, er macht einen richtigen Punkt. Die Menschen denken immer noch, es gäbe etwas zu schützen, aber sie wurden natürlich etwas spät gewarnt. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Menschen ihre eigenen Daten kontrollieren würden oder vielleicht nur anfangen würden, ihre eigene Sprache, ihre Aussagen zu kontrollieren. Also ich denke, ja, hoffentlich hat Evgeny Morozov recht. Aber vielleicht wird das nicht mehr meine Generation sein. Vielleicht auch nicht mehr eure, die ihre Daten selbst kontrollieren. Vielleicht werden es die sein, die heute Teenager sind. Ereignisse neigen ja dazu, sich zu wiederholen. Das Ding ist, wir haben eine ganz gute Zivilisation entwickelt. Aber wir haben nicht so viel erreicht, wie wir gehofft haben. Klar, es gibt Gruppen, die untereinander Vertrauen aufgebaut haben. Und es klingt wunderbar für mich, eine pluralistische Gesellschaft. Aber wir bewegen uns nicht dorthin. Es wäre großartig, wenn wir das hätten. Aber wir entwickeln uns zu einer Gesellschaft, in der wir alle in einsamen Existenzen leben. Wir sind austauschbare Einzelteile, die durch Algorithmen verbunden werden. Und diese Algorithmen sind nicht einmal menschlich. Wie wird entschieden, welche Nachrichten dir bei Facebook angezeigt werden? Es ist nicht transparent. Wir können nur raten, was ihre Motivation ist. Das ist doch ein erbärmliches Leben. Ich würde lieber in kleinen Gemeinschaften in abgeschiedenen Dörfern leben. Das wäre doch viel cooler.
But that's an awful lot. I would much rather have us be in little villages. That would be so cool, actually.
Lassen Sie uns noch mal zum Anfang zurückkommen, und zwar zu den wütenden Gründern des Internets. Wir haben uns gefragt, wer genau ist denn damit eigentlich gemeint und wer könnte noch in diesen Club aufgenommen werden?
Well, it was a joke.
Nun, es war ein Witz. Ich meine, es gibt keinen Club der Internetgründer. Und wenn es so einen gäbe, dann würde dort nur diskutiert werden, wer in dem Club sein dürfte. Es würde nie etwas Konstruktives erreicht werden. Das Internet wurde sehr kleinteilig entwickelt und es wurde sehr menschlich entwickelt. Der Fortschritt, der geschaffen wurde, die Vernetzung der Welt, das ist eine unglaublich menschliche Sache. Wenn es also diesen Club gäbe, dann müsste er offen sein für alle. Denn das ist die Natur des Internets. Es ist offen für alle. Wenn du also die Gründer des Internets zusammenbekommen würdest, dann wäre das vermutlich das Einzige, worauf sie sich einigen könnten. Es ist das Gegenteil von dem, was bei den Eliten der Gesellschaft passiert, wo es überall diese Grenzen gibt, um den Pöbel draußen zu halten und nur die echten Denker reinzulassen. Das Internet hat das nicht. Tatsächlich bin ich müde vom Sauersein. Deswegen habe ich diesen Witz gemacht. Was wäre, wenn wir Wütenden uns zusammentun würden?
I was kind of tired of being angry.
Ich habe auch eine ziemlich radikale Meinung zum Journalismus. Er entwickelt sich nicht. Er müsste sich von Grund auf ändern, auf den Kopf gestellt werden. Wenn man sich anschaut, wer Präsident der USA ist, das ist nicht okay. Aber er wird behandelt, als wäre er ein ganz normaler Präsident. Ich finde, Journalismus müsste ein Verteidiger werden, ein Anwalt für die Demokratie. Und so ist das auch bei Facebook. Der Journalismus müsste sagen, es ist Zeit, dass sich das Netzwerk öffnet.
Also da hat er uns auf jeden Fall nochmal ein paar Aufgaben für uns Journalisten dargelassen. Dave Winer, Internetpionier, Softwareprogrammierer und Blogger der ersten Stunde über das Internet, wie es ist und wie es sein sollte und was eben die Journalisten tun können, um die Freiheit des Netzes hochzuhalten.
Und falls Sie dieses Gespräch weitergeben und teilen wollen, es erscheint nach der Sendung als Podcast auf unserer Seite unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Da gibt es auch die hier zu hörende Netzmusik Pemberton von Andy Burns.
Also es ist schon ein bisschen absurd. Excited heißt nämlich das aktuelle Album des in Japan lebenden Do-It-Yourself-Musikers Andy Burns und die 8 Gitarren- und Klavierlastigen Singer-Songwriter-Stücke, so wie auch Pemberton, was wir gerade gehört haben, klingen allerdings eher ziemlich entspannt.
Breitband, Medien und Meinungen.
Mit Azadi Peschman, hallo.
Hallo.
Die Republika ist zwar schon vor einer Woche zu Ende gegangen, aber die Diskussion über den Umgang mit der Bundeswehr auf der bzw. nicht auf der Republika ist noch nicht vorüber. Da hatte die Bundeswehr sich nämlich direkt vor dem Gelände der Republika mit einem Werbewagen platziert und Flyer verteilt, auf denen stand: Zu Bund gehört auch Grün. Es hat jetzt ein längeres Nachspiel. Was genau ist das Problem?
Die Bundeswehr, die fühlte sich offenbar ausgeschlossen von der Republika und hat dann dagegen protestiert. Allerdings wurde die Bundeswehr gar nicht von der Republika ausgeschlossen. Und das war auch eine der Fake News, die dann im Umlauf waren. Was stimmt, ist, dass die Veranstalter sich die Präsenz von militärischen Uniformen im Zusammenhang mit der Werbung für die Bundeswehr nicht wünschten. Und deshalb gab es dann auch eine Absage für einen PR-Stand der Bundeswehr auf der Republika. Und die Rechtsanwältin Miriam Vollmer, die ich am Telefon erreicht habe, meint, dass die Republika ein privater Veranstalter sei und der Bundeswehr gar keinen Stand geben müsse. Es stelle sich aber ihrer Meinung nach auch die Frage, ob die Bundeswehr überhaupt berechtigt ist, sich in dieser Art und Weise über die Republika zu beschweren.
Das Bundesverfassungsgericht hat 2002 einmal klargestellt, dass Behörden natürlich informieren dürfen, Öffentlichkeitsarbeit betreiben dürfen im Rahmen ihrer Aufgaben und solange es verhältnismäßig bleibt. Jetzt gehört das nicht zu den Aufgaben einer Bundeswehr, sich über Private zu beschweren, die nur das machen, was ihnen zusteht. Und ein erfahrenes Social-Media-Team wie das der Bundeswehr muss eigentlich wissen, dass ein Shitstorm losbricht, wenn sie eine relativ tendenziöse Äußerung auf ihre Facebook-Seite stellen. Da muss man dann ganz klar sagen, der Staat darf nicht nur nicht selbst trollen, er darf auch nicht trollen lassen.
Jetzt ging es hier um einen Shitstorm. Von welchem genau ist da die Rede?
Nach der Verbreitung dieser Falschmeldungen haben einige Bundeswehr-Sympathisanten der Republika auf ihrer Facebook-Seite ziemlich viele negative Bewertungen gegeben. Und es gab auch einige Statements von Politikern in sozialen Netzwerken, die sich auch explizit gegen die Republika bzw. gegen die Veranstalter gerichtet haben, eben basierend auf der falschen Annahme, dass die Bundeswehr willentlich von den Veranstaltern ausgeschlossen wurde.
Und diese Diskussion wird auch immer noch weitergeführt. Es gibt noch ein anderes Thema, über das heftig gestritten wurde, das der Telemedizin. Denn der Deutsche Ärztetag hat jetzt beschlossen, diese zuzulassen. Bisher gab es in Deutschland nur wenige Modellprojekte, in denen Patienten ohne vorherigen persönlichen Kontakt mit dem Arzt oder der Ärztin sich per Skype-Anruf, Chat oder SMS behandeln lassen durften. Und das ist jetzt anders.
Genau, also der Gesundheitsminister Jens Spahn, der freut sich sehr über die Entscheidung, dass die Telemedizin jetzt in Teilen zugelassen ist. Und Josef Micho, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer, der befürwortet die Entscheidung auch. Also die Krankenkassen und die Praxen, die diese Entscheidung aber umsetzen müssen, die sind nur bedingt darauf vorbereitet. Und außerdem müssen auch die Landesärztekammern diese Entscheidung nicht zwingend übernehmen. Also steht noch aus, wie viel sich tatsächlich für die Patienten dann ändert. Konzerne wie Google und Apple sind auf jeden Fall schon in das Fernbehandlungsgeschäft eingestiegen.
Ja, und Google war ja auch in dieser Woche auch in den Schlagzeilen. Zwar nicht wegen der Telemedizin, sondern wegen künstlicher Intelligenz. Das war nämlich ein wichtiges Thema bei der Google-Entwicklerkonferenz. Worum ging es genau?
Google hat nochmal deutlich gemacht, dass der Konzern in sämtlichen Bereichen auf die KI setzt, also selbstfahrende Autos, Musikproduktion und neuerdings kann die KI auch für einen Gespräche führen. Google Duplex nennt sich diese Anwendung. Also Google Duplex ruft zum Beispiel beim Friseur an und macht dann einen Termin aus und hört sich auch an wie ein Mensch. Allerdings geht das nur in Situationen, auf die der Sprachassistent programmiert ist, also spontane Unterhaltungen, die klappen noch nicht. Und der Grund, warum Google jetzt diesen Fokus auf die KI legt, der liegt in erster Linie daran, dass Google mit seinen Produkten natürlich Marktführer in diesem Bereich werden möchte, steht aber damit auch in Konkurrenz zu Facebook und Microsoft, die das gleiche Ziel haben.
Demnächst dann hier an dieser Stelle, was passiert, wenn man beides kombiniert und der Arzt in der Telemedizin eigentlich eine KI ist? Aber momentan sind wir noch nicht so weit. Vielen Dank, Azadeh Peshman. Alle Links zum selber Nachlesen gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de und dort finden Sie auch die nächste Netzmusik von Color aus Milwaukee, der für eine bunte Mischung aus Blues, Electro und Funk steht.
Und seit 13 Jahren macht der Amerikaner genau die Musik, auf die er Lust hat und teilt sie eben im Netz. Sein aktuelles Album, ja, Colossus, würde ich sagen, heißt es, kann man auch für lau beim New Yorker Free Music Archive hören. Dort steht es zum Gratis-Download bereit und wir haben jetzt einen Song dabei. Der Moonlove Funk.
Indirect tactics, efficiently applied, are inexhaustible as heaven and earth. Unending is the flow of rivers and streams. Like the sun and moon, they end but to begin anew. Like the four seasons, they pass away.
To your move and your inconsistency. Breitbandbesprechung.
Auf Twitter, Blogs und in Expertenkreisen kann man momentan sehen, dass 5 Buchstaben für sehr große Aufregung sorgen. DSGVO. Das steht für Datenschutzgrundverordnung, eine neue EU-Verordnung, die neue Regeln zum Datenschutz aufstellt.
Eigentlich gilt die DSGVO schon seit einiger Zeit, aber jetzt wird es ernst. Ab dem 25. Mai werden nämlich Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung auch verfolgt und geahndet. Die größte Änderung im Umgang mit unseren Daten seit Jahrzehnten.
Spannendste Änderung: während früher bei Verstößen Strafgelder zumindest für große Firmen eigentlich Peanuts waren, bekommt der Datenschutz jetzt Zehner. Aufsichtsbehörden haben die Möglichkeit, bis zu 4% des weltweiten Firmen Jahresumsatzes zu verhängen. Und die Geschäftsführung ist persönlich haftbar.
Damit will die EU-Verordnung 2 Ziele umsetzen, die in Artikel 1 formuliert sind. Sie will zum einen die persönlichen Daten natürlicher Personen schützen, also von uns Privatmenschen.
Und sie will zweitens aber auch den freien Verkehr dieser Daten regeln. Wie das beides zusammen gehen kann und was das für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet, erklärt uns jetzt Philipp Banse. Hallo.
Moin, hallo.
Wie soll das denn funktionieren?
Na, also auf der einen Seite bekommen wir Nutzer, Privatmenschen, sehr, sehr viele Möglichkeiten, unsere Daten zu kontrollieren. Wir müssen sehr detailliert informiert werden. Und insgesamt gibt es ganze 6 Gründe, die es Firmen erlauben, dann unsere personenbezogenen Daten auch zu verarbeiten oder weiterzugeben. 4 Gründe sind unstrittig, 2 sorgen, Entschuldigung für Diskussion. Der eine Grund: Unternehmen dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, wenn die betreffende Person mit dieser Datenverarbeitung einverstanden ist.
Da möchte ich gleich mal fragen, das hatten wir doch vorher schon und wir kennen das ja alle von diesem EU-Cookie-Banner oder den sehr langen AGBs. Man klickt OK und dann ist alles wie immer, wir werden trotzdem getrackt.
Ja, genau, das stimmt. Und weil diese Art von Einverständniserklärung eben so eine Farce ist, verlangt die Datenschutzgrundverordnung eine völlig neue Art von Einverständnis. Einverstanden sind wir nur mit der Speicherung und Weitergabe unserer Daten, wenn wir aktiv das Häkchen gesetzt haben. Die Häkchen dürfen nicht mehr schon gesetzt sein und ich muss sie dann wegklicken, wenn ich nicht getrackt werden will. Zum Beispiel, du hast gesagt, Cookie-Banner, Beispiel, würde das so aussehen: Banner kommt hoch und wenn ich, wie jetzt üblich, einfach nichts mache, es missachte, wegklicke, passiert nichts. Ich werde nicht getrackt und es dürfen keine Daten erhoben werden und der Dienst muss trotzdem genau so funktionieren, ohne Einschränkung, als hätte ich zugestimmt. Und damit Daten von mir gespeichert und weitergegeben werden dürfen, muss ich im Banner aktiv Häkchen setzen und zustimmen und zwar extrem detailliert. Ja, ich erlaube, dass meine Adresse zu Werbezwecken an Googles Doppelklick weitergegeben wird. Ja, ich erlaube, dass meine IP-Adresse zu Werbezwecken, zu Tracking an Nugget von der Deutschen Post weitergegeben wird. Wenn ich da überall ein Häkchen setze, dürfen diese Daten erhoben werden. Wenn ich kein Häkchen setze, dürfen sie nicht erhoben und weitergegeben werden.
Aber ganz ehrlich, das macht doch niemand.
Ja, genau. Und das ist das zweite Problem. Und deswegen gibt es viele kenntnisreiche Stimmen, die mir gesagt haben, das Tracking von Nutzern zu Werbezwecken ist mit der DSGVO tot. Das Geschäftsmodell quasi der gesamten Online-Werbebranche stehe demnach vor dem Aus. Denn Werbung im Netz funktioniert heute fast ausschließlich so. Nutzer werden auf ihrem Weg durchs Netz beobachtet, es werden Profile angelegt und basierend auf diesen Interessenprofilen wird dann einem Nutzer Werbung angezeigt. Das dürfte jetzt nicht mehr funktionieren, weil die Hürden einfach viel zu hoch sind, weil wir all dem explizit zustimmen müssen, was wir natürlich nicht tun.
Es ist also die eine Möglichkeit, einfach zu verhindern, zumindest theoretisch, dass Daten erhoben werden. Die andere ist, es wird ja trotzdem Dienste geben, wo Daten anfallen. Welche Rechte habe ich denn da als Nutzerin oder Nutzer in Zukunft?
Ja, sie müssen ziemlich genau beschrieben werden, wie diese Datenweitergabe funktioniert, was da drinstehen muss, wie die Daten verarbeitet werden. Das muss in Datenschutzerklärungen haarklein erläutert werden und deswegen schicken die ganzen Plattformen ja auch gerade ihre neuen Datenschutzerklärungen rum, weil da das genau drinsteht.
Aber ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass eine milliardenschwere Branche jetzt einfach mal sagt, okay, dann war's das jetzt. Also du sagtest ja eingangs, dass mit der neuen Verordnung der freie Datenverkehr geregelt werden soll. Nach all dem, was wir bis jetzt besprochen haben, klingt das für Unternehmen ja gar nicht nach freiem Datenverkehr. Hat man für diese auch irgendein, ich sag mal in Anführungszeichen, Bonbon in die Verordnung eingebaut, das dann wiederum eher zum Nachteil der Nutzer ist?
Ja, und dieser Bonbon, der lagert in Artikel 6 Absatz 1 F der DSGVO. Da steht nämlich ein anderer wichtiger Grund, mit dem es erlaubt ist, personenbezogene Daten zu erheben, und zwar auch ohne Zustimmung der Nutzer. Und das geht, wenn der Anbieter eine Zitat, ein Zitat, berechtigtes Interesse an diesen Daten hat. Ein Anwalt von einer großen Wirtschaftskanzlei, der auch Banken und Versicherungen und so in Sachen DSGVO berät, der hat mir gesagt, das ist die Strategie, die viele Unternehmen wie Banken jetzt wählen. Sie behaupten, sie hätten ein berechtigtes Interesse an meinen Daten, das schwerer wiege als meine Privatsphäre. Dann nämlich dürfen sie meine Daten auch verarbeiten und weiterreichen, sogar eben ohne meine Zustimmung, die ich, wie oben beschrieben, ja wahrscheinlich nie gegeben hätte.
Das heißt, dann steht jetzt direkt gegeneinander. Ich gebe die Erlaubnis gegen die Plattform, sagt, ich habe ein berechtigtes Interesse. Wer kommt denn damit durch? Weiß man das schon?
Ja, das hängt ein bisschen vom Unternehmen ab, ne? Also ein Webshop, ja, der hat sicherlich ein berechtigtes Interesse, meine Adresse zu speichern, meinen Namen, vielleicht meine Telefonnummer. Aber eines kann man sich schwer vorstellen, könnte sich eigentlich niemand vorstellen, mit dem ich gesprochen habe, das Geld verdienen mit Werbung. Ja, ein Interesse ist, das höher wiegt als mein Grundrecht auf Privatsphäre. Und deswegen dürfte für Werbung immer diese Zustimmung erforderlich sein, die aber kaum jemand geben wird, womit wir wieder beim Tod des User-Trackings wären.
Was machen dann jetzt aber Facebook und Co.? Sie werden sich ja wahrscheinlich nicht ganz einfach geschlagen geben.
Nee, das tun sie nicht. Also das bisherige Facebook-Modell, das dürfte ziemlich sicher nicht mehr rechtens sein. Nämlich, du willst zu Facebook, ja, dann nicke mal hier mit diesem Haken alles ab, was wir mit deinen Daten so machen wollen. Sonst kannst du Facebook nicht mehr nutzen. Das ist ziemlich klar rechtswidrig. Und die Strategie scheint eben jetzt zu sein, wir erneuern unsere Datenschutzerklärung, ne, daher die ganzen Mails der letzten Wochen von Twitter, Facebook und Co. Und da schreiben wir sehr detailliert auf, was wir mit deinen Daten machen, warum wir die sammeln und an wen wir die weitergeben, zu welchem Zweck etc. etc. Das war eigentlich bisher immer schon Pflicht, das hat aber keiner gemacht, weil die Strafen nicht so hoch waren. Jetzt sind sie hoch, jetzt machen es alle. Aber eine Zustimmung werden sich diese Unternehmen dennoch nicht einholen, weil sie eben argumentieren, ein berechtigtes Interesse an unseren Daten zu haben, das wichtiger ist als unsere Privatsphäre. Und ob das wirklich so ist, werden letztlich die Gerichte klären müssen. Nämlich ein Unternehmen aus der Online-Werbebranche hat mir gesagt, wir setzen jetzt mal 60% um, machen eine schöne Datenschutzerklärung und dann schauen wir mal, was passiert.
In den nächsten Wochen hier bei Breitband also vermehrt Gerichtsberichterstattung. Aber nehmen wir jetzt nur mal theoretisch an, das Geschäftsmodell Werbung stirbt tatsächlich, weil das so ganz hart umgesetzt wird. Gibt es denn schon alternative Ansätze?
Ja, also ich kenne, wie gesagt, zwei Unternehmen, die das bisher gemacht haben und die jetzt sagen, Tracking, das wird auslaufen und daher optimieren, schauen wir nach Techniken, wie wir das Umfeld adressieren. Also wir verfolgen nicht mehr eine einzelne Person, mich, Philipp Banse, durchs Netz und zeigen ihm, basierend auf seinen Interessen, irgendwelche Werbung an, sondern wenn wir Schuhwerbung machen wollen, dann versuchen wir das Umfeld zu finden, in dem Schuhe wahrscheinlich gekauft werden, also irgendwelche Schuhwebsites, Modewebsites. Dieses Umfeld versuchen wir algorithmisch zu adressieren und da unsere Werbung anzuzeigen, ohne dann die User zu tracken.
Im Netz gibt es ja auch gerade eine große Diskussion über Blogbetreiber. Die haben, ich sag mal, Angst vor der DSGVO bzw. den Konsequenzen. Worum geht es da genau?
Naja, letztlich müssen diese Blogbetreiber ähnliche Sachen beachten, wie ich sie die ganze Zeit beschrieben habe. Als allererstes, das glaube ich, da kommt niemand dran vorbei, muss man seine Datenschutzerklärung erneuern. Und das kann man, was weiß ich, auf medienrechtskanzlei.de bei Herrn Christian Solmecke zum Beispiel, da gibt es so einen Generator, so einen Datenschutzgenerator, wo man eben ne, die ganzen Fragen gestellt bekommt und am Ende klickt. Dann ist man noch nicht 100% auf der sicheren Seite, aber man ist zumindest nicht einer der Ersten, der abgemahnt wird. Und dann muss man eigentlich, wenn man noch so weitere Sachen anbietet, Abos, Newsletter, noch weitergehende Daten von Usern speichert, E-Mails eventuell, da muss man dann noch ein paar andere Sachen sich vorkehren. Aber mit so einem Datenschutzgenerator, so einer generierten Datenschutzerklärung, da ist man zumindest fürs Erste, wenn das jetzt losgeht, auf der sicheren Seite. Die allerdings sollte sich auch wirklich jeder besorgen, der irgendeine Webseite im Internet betreibt.
Alles neu macht die DSGVO. Am 25. Mai tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung endgültig in Kraft. Einen ersten Überblick darüber, was das fürs Netz bedeutet, hat uns jetzt gerade Philipp Banse gegeben. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Und wir hören jetzt Netzmusik von King Shi mit The Breath of a Cow featuring Wladimir Melnikov hier bei Breitband.
ganz warm an eigentlich, aber ist Musik aus dem kalten, weit entfernten Sibirien. So beschreibt zumindest der russische Produzent Wladimir Sukow seine elektronische Trip-Hop-Ambient-Mischung, die er als King Shi veröffentlicht. Red ist das aktuelle Album, aus dem wir hier gerade The Breath of a Crow gehört haben.
Seit es Computerspiele gibt, gibt es auch die Idee, durch Geräte zu steuern, die mehr sind als Maus und Tastatur oder halt ein Gamepad. Es gibt Nachbauten von Tennisschlägern, von Musikinstrumenten, von Pistolen, von Skateboards, von DJ-Plattenspielern und wahrscheinlich eigentlich fast allem, was man sich irgendwie ausdenken kann.
Genau, und jetzt bringt Nintendo ein Konzept auf den Markt, das diese Idee mit einer Neuerung fortsetzt. All das, aber aus Pappe.
Ja, und Nintendo Labo ist Bastelbogen und Computerspiel, also erst das eine und dann wird es quasi das andere. Es gibt zwei Sets, eins mit dessen Hilfe man sich eine Roboterverkleidung bauen kann, mit der man dann Roboter im Spiel steuert.
Und eins, das 5 verschiedene Pappbausätze enthält und mit dem haben wir beide uns mal im Breitband-Spielezimmer eingeschlossen. So, was wir jetzt hier sehen, ist eine Switch, das heißt ein kleiner Bildschirm. Dinge, die wie Mini-Spiele-Controller aussehen.
Und sehr hübsch farbig sind.
Und ein Stück Pappe. Sehen Sie dieses Stück Pappe?
Ja, es knistert auch so schön und da sind ja so ausgestanzte Sachen drin. Ich nehme an, wir basteln gleich.
Genau, wir basteln gleich. Das ist ja das Ding bei Labo. Labo besteht aus zwei Teilen, nämlich einerseits basteln und dann mit dem gebastelten spielen. Und das machen wir jetzt. Und zwar bauen wir das Einfachste. Ein ferngesteuertes Auto. So, man hat also diese, was ist denn das, A4, A3-Bögen.
Ja.
Und darauf sind halt so vorgestanzt so Pappteile. Und dann hat man so eine Anleitung, die auf der Switch auch funktioniert, wo einem ganz genau gezeigt wird.
Also ich brauche die auch schon.
Was?
Die Anleitung.
Und die zeigt es wirklich ganz genau, was man machen muss. Du musst keine Angst haben. So, dann wird immer gezeigt aus dem Bogen, was muss man rausnehmen.
Ja, man kann das nämlich einfach so rausknicken.
Genau.
So vorgestanzt.
Machen Sie mal.
Das hier müsste es doch sein. Das sieht so ein bisschen, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall das fancy Pappteil, das most fancy Pappteil aus diesem Set.
Das finde ich auch tatsächlich total interessant. Also auch die Pappe an sich. Ne? Eigentlich ist es nur Pappe, aber es wirkt halt total hochwertig dafür, dass es Pappe ist. Es ist so irgendwie ganz fein.
Es ist halt immer noch Nintendo.
Es ist immer noch Nintendo. Und hier ist das erste Mal, ich muss diesen Vergleich machen, dass es wie Lego ist. Du hast so eine Anleitung, du hast irgendwas, was aus Einzelteilen besteht, wo du noch gar nicht so genau sagen kannst, was das werden soll. Und dann hast du so eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Großes verspricht.
Ja, und jetzt fangen wir auch an mit dem Falten.
Genau. Auf der Pappe sind Falzvorgaben und da kann man das einfach sozusagen knicken. Und man braucht auch tatsächlich irgendwie keine Zusatzwerkzeuge. Also du kannst alles bauen, ist alles dabei und das ist auch... Es gibt ab und zu was, wo man nochmal was reinklebt, sehr, sehr selten, aber es ist wirklich alles nur pappen, umknicken und zusammenstecken.
Hm. Also die Anleitung ist auf jeden Fall idiotensicher, würde ich sagen. Es wird so langsam gezeigt.
Ja. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle spulen wir mal vor.
Tada! Aber ich bin so ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, ich sehe so ein total cooles Auto und im Moment fehlt mir tatsächlich noch die Fantasie, da ein Auto zu erkennen.
Na, pass mal auf, wir machen jetzt das, was das Ding hier sagt und stecken noch diese Controller da rein.
Also an den Seiten gibt es so Aussparungen und da schiebt man jetzt auch einfach in die Pappe, also die beiden Switch-Controller.
So, fertig und jetzt kann man damit spielen.
Wow. Aha. Oh mein Gott, das beeindruckt mich. Das finde ich saugeil.
Du musst sagen, was passiert für die Hörerinnen und Hörer.
Also, du drückst jetzt quasi auf dem Bildschirm auf virtuellen Controllern rum und dann fangen diese Controller an zu vibrieren und dadurch bewegt sich dieses quasi Auto, Raumschiff, auf dem Tisch.
Genau, das ist die ganze Idee. Man kann bei dem Bastelbogen sind jetzt noch...
Jetzt bin ich wieder beeindruckt.
Warum eigentlich?
Ich glaube einfach, weil es sich tatsächlich bewegt.
Aber das ist genau der
mit
Clou.
Pappe.
Das ist der Clou von Labo. Es gibt halt diese Pappe und du bastelst halt was und dann macht das irgendwas und denkst du, Mann, das ist aber schon eine sehr coole Idee.
Ich möchte das jetzt auch mal machen. Darf ich da auch mal drücken?
Natürlich darfst du auch mal drücken.
Voll geil, ich liebe es.
Jetzt ist die Frage natürlich, wie viel Spaß macht das noch in 2 Stunden? Was würdest du sagen?
Also im Moment bin ich so euphorisch, würde ich sagen, ich kann 5 Stunden spielen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dieser Effekt, dass, ne, dass ich so sage, so, wow, ja, geil, das bewegt sich, ja, der nutzt sich schon auch ab.
Ja.
Also wahrscheinlich bin ich vielleicht in 20 Minuten auch schon ernüchtert, ja, weil das Ding natürlich nicht so viel kann, außer links, rechts und im Kreis fahren.
Genau. Jetzt ist das halt das einfachste Projekt und die anderen sind ein bisschen komplizierter. Also diese Angel zum Beispiel, da baut man wirklich so aus Pappe eine lange Angel und dann spannt man den Bildschirm in dieses Gerät auch rein und kann dann, da gibt es eine Schnur von dieser Pappe, die dann so aussieht, als würde sie in diesen Bildschirm reingehen und da angelst du dann tatsächlich Fische. Und das ist auch so ein sehr nettes Spiel, aber es ist auch ein sehr nettes, kleines Spiel.
Mhm.
Also das spielt man, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Stunde vielleicht sogar. Man zeigt es auch vorher, guck mal, irgendwie dieses Pappding mit der Angel, das ist voll cool. Aber es ist tatsächlich auch da so, das hat nicht so die Langzeitmotivation.
Also
jetzt kostet dieses Ding 70 Euro.
Ich finde 70 Euro für ein bisschen Pappe, was man dann 5 Minuten bewegt oder vielleicht halt auch 5 Stunden dran bastelt, eher viel.
Ich habe das auch gedacht am Anfang, wenn man es sich durch den Kopf gehen lässt, ist es aber so, wenn du andere Dinge zum Zusammenbauen kaufst, dann sind die tatsächlich auch so teuer. Also das ist kein billiges Spielzeug, das will ich nicht sagen, aber das ist ein Preis, den man zahlen kann. Also A, weil es halt wirklich Spaß macht, das zu machen und wenn man es jetzt rein auf Stunden rechnet, hast du vielleicht so durchaus 10 Stunden Spaß an dem ganzen Ding, was wirklich vergleichbar ist. Und tatsächlich glaube ich aber, die Frage, wird dieses ganze Labo-Ding zu einer großen Sache? Da bin ich tatsächlich so ein bisschen am Zweifeln, weil ich glaube, da steht Nintendo sich selbst am Weg, weil es gibt, also Teil dieses Paketes oder beider Pakete ist so eine Art Programmierding. Da kannst du so ein bisschen so rumprogrammieren, drücke auf den Knopf, dann vibriert der Controller und wenn ich die Pappfigur dran gemacht habe, fällt die um. Und es gibt auch Leute im Netz mittlerweile, die basteln, die versuchen so selber Sachen zu basteln, aber Nintendo liefert zwar die PDFs, sodass du die Ersatzteile nachdrucken kannst, wenn du willst, aber legt halt nicht die ganze Schnittstelle offen. Und wir hatten es ja vorhin schon, Dave Weiner hat gesagt, ne, Schnittstellen sind das Wichtigste. Und Nintendo hätte hier eine riesige Chance zu sagen, so passt mal auf, das Konzept Labo ist von uns, wir verkaufen diese Basiskästen, aber macht damit, was ihr wollt. Programmiert die Switch selber, bastelt Dinge.
Dann können total coole Dinge entstehen.
Und also in dem gewissen Rahmen geht das schon, aber ich glaube, er ist zu eingeschränkt, als dass da wirklich was Großes entsteht.
Ja gut, dann hat Labo noch ein bisschen was zu tun.
Bis dann können wir mal ein bisschen basteln.
Nintendo Labo heißt es. Das Set mit 5 Bastelprojekten kostet um die stolzen 70 Euro. Aber falls Sie selber noch mal genauer nachschauen wollen, den passenden Link dazu gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de, der Seite, auf dem auch bald diese Sendung als Podcast auftauchen wird, denn es ist schon wieder fast Ende mit Breitband.
Nach uns kommen dann die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbira, in dem es um die freie Theaterszene geht und den 60. Geburtstag des Figurentheaterfestivals Fidena. Wir gratulieren schon mal und verabschieden uns mit einer letzten Netzmusik.
Und die kommt vom Italiener Michael Luvisa und heißt We're Faulty Fireworks und soll auch genauso klingen, wie ein Feuerwerk eben klingt, das nicht so richtig explodieren will, aber genau deshalb unglaublich spannend wirkt.
Wir sind Markus Richter
und Theresa Sickert
und das war Breitband auf Deutschlandfunk Kultur. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.